komm ins Staunen. Ich stelle mir vor, am Sonntagmorgen, als die Jünger ans Grab gingen und dieses Grab leer war, war wahrscheinlich mehr Verwirrung als Staunen im ersten Moment. Komm ins Staunen. Wer von euch staunt gerne? Wer kommt gerne ins Staunen? Das habe ich mir gedacht. Ich glaube, wir Menschen, wir staunen einfach gerne. Staunen ist etwas Schönes. Jemand hat über Staunen Folgendes geschrieben. Während du über etwas staunst, bleibt im Kopf kein Platz für Aufregung, Wut, Angst, Unruhe und den ganzen Quatsch, der uns daran hindert, glücklich und unbeschwert zu leben. In dem Moment, wo du mit offenen Augen auf das Erstaunliche siehst, weitet sich dein Herz und füllt sich mit freudigen Gefühlen. Und ich glaube, das ist es, was wir am Staunen so lieben. Es löst positive Gefühle aus. Und ich hoffe, dass wir dies in dieser neuen Gemeindeserie Komm ins Staunen zum Epheserbrief alle erleben dürfen. Dass wir ins Staunen über Gott geraten, dass wir ins Staunen kommen über das, was Gott in unserem Leben wirken möchte. Weshalb haben wir uns für den Epheserbrief entschieden, für diese Gemeindeserie? Das ist ein ganz einfacher Grund. Der Epheserbrief ist ein ganz spezieller Brief. Für mich ist es ein spezieller Brief, aber auch im Vergleich mit den anderen Briefen, die wir in der Bibel finden. Der Epheserbrief ist kein Korrekturbrief. Paulus muss hier keine Irrlehren korrigieren, wie er das in anderen Briefen getan hat. Paulus muss hier keine Probleme beantworten und an die Hand nehmen, wie er das in anderen Briefen getan hat. Paulus muss hier nicht in eine spezifische Gemeindesituation hineinsprechen. Wir finden hier praktisch nichts über die Gemeinde in Ephesus beschrieben. Es ist auch kein persönlicher Brief, wie er zum Beispiel an Timotheus oder an Titus geschrieben hat, sondern der Epheser ist ähnlich wie der Römerbrief sehr grundlegend, sehr allgemein gehalten. Und das fasziniert mich, weil er uns dadurch heute einfach so viel zu sagen hat. Nicht, dass die anderen Briefe uns nichts zu sagen hätten, aber wir können es viel einfacher ins Heute übertragen, weil es geistliche Grundwahrheiten sind, die wir so für uns entgegennehmen dürfen. Der Epheserbrief betont ganz stark, wer wir in Christus sind. Es wird uns heute Morgen ganz stark beschäftigen, diese Stellung in Christus. Der eigentliche Einstieg in diesen Epheserbrief, den haben wir bereits vor 1,5 Wochen gemacht, am Goldgräberabend, zumindest jene, die dort dabei waren. Ich möchte einfach nochmals kurz zurückblicken. Wir haben dort gestaunt über diese Fülle in den ersten 2 Versen dieses Epheserbriefes. Und wir wollen nochmals ganz kurz die Basis legen, das Setting des Epheserbriefes nochmals vor Augen halten, dass wir wissen, in welchem Kontext wurde er geschrieben. Es ist ein Brief von Paulus, wie so mancher Brief des Neuen Testamentes, und er wurde, wie der Name schon sagt, an die Gemeinde, an die Christen in Ephesus, wahrscheinlich in der ganzen Region damals geschrieben. Ephesus, das liegt in der heutigen Türkei. Wir haben hier unten rechts Jerusalem. Ephesus ist da oben. An der Westküste der heutigen Türkei, in der Provinz, der römischen Provinz Kleinasien. Und sie ist bekannt, diese Stadt, für uns Christen, vor allem auch aus den 7 Sendschreiben in der Offenbarung. Ephesus war wohl die bedeutendste Metropole dieser Provinz Kleinasien. Es war ein religiöses Zentrum, es war ein finanzielles Zentrum. Als bedeutendste Metropole dieser Zeit dieser Gegend rechnet man mit etwa 100 bis 200.000 Einwohnern, das ist viel für die damalige Zeit. Und als religiöses Zentrum ist uns vor allem die Göttin Artemis oder in Lateinisch Diana bekannt. Und dieser Tempel zählte zu den 7 antiken Weltwundern, das ist eine Rekonstruktion, die in Istanbul steht, der Tempel der Artemis. ein gewaltiges Ding war das für damalige Zeiten. Wir wissen, dass Paulus sicher zweimal, vielleicht sogar dreimal in Ephesus war. In Apostelgeschichte 19 lesen wir, dass er 3 Jahre in dieser Gemeinde war, diese Gemeinde aufgebaut hatte. Und diesen Brief an die Epheser schreibt er nun etwa im Jahr 60, 61 nach Christus aus der Gefangenschaft. Ende der Apostelgeschichte lesen wir, dass Paulus über 2 Jahre in Rom war. Er hatte sich auf den Kaiser berufen, um dort auszusagen. Und dann war er 2 Jahre in Hausarrest in Rom. Und während dieser Zeit hat er diesen Brief an die Epheser geschrieben. Der Brief lässt sich, so ganz grob gesagt, in 2 Teile gliedern. Der erste Teil, Kapitel 1 bis 3, wer sind wir in Christus? Unsere Stellung, was hat Gott für uns getan in Christus? Und der zweite Teil, Kapitel 4 bis 6, wie verhält sich, wie lebt denn nun ein Christ, ein Mensch, der in Christus ist? Eine ganz einfache Gliederung, zuerst kann man sagen die Theorie, der Lehrteil und dann die Praxis, was hat das nun für eine Auswirkung für uns, wenn wir Christen sind? Soweit der ganz kurze Überblick zu diesem Epheserbrief. Wenn ihr für die kommenden Wochen, wir werden uns fast bis zu den Sommerferien mit 1-2 Unterbrüchen mit diesem Brief beschäftigen und wenn ihr sagt, ja eigentlich würde ich mich jeweils gerne vorbereiten und den Text lesen, der drankommt. Im Foyer liegt der Flyer auf, auch rechts auf der Infobar, da ist immer das Datum und die Textstelle und die Angabe, ob es eine Predigt oder ein Goldgräberabend sein wird für jene, die sich hier jeweils vorbereiten wollen. Liegt dort draußen auf. Und nun kommen wir zum heutigen Abschnitt, den ich überschrieben habe, komm ins Staunen über Gottes Segen für dich. Oder du kannst es auch ganz persönlich nehmen, komm ins Staunen oder ins Staunen kommen über den Segen Gottes für mich. Das, was wir heute lesen, hat Gott bereitgelegt für jeden von uns. Nicht jeder hat es ergriffen automatisch, aber der Segen Gottes, die Fülle des Segens, die für uns bereit liegt. Ich lese die Verse aus Epheser, Kapitel 1, Verse 3 bis 14. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war. Und den er, so hat er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel ist und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Hat jemand gestoppt, wie lange ich gelesen habe? Vermutlich nicht. Ich habe es gestern mal gestoppt, knapp 3 Minuten. Warum ist das überhaupt relevant? Im Griechischen war das, was ich jetzt gelesen habe, ein einziger Satz. Paulus lässt grüßen. Ein einziger Satz mit 202 Wörtern. Es soll der längste Satz der Bibel sein. Es soll sogar der längste Satz der griechischen antiken Literatur sein. Es, in einem Kommentar war von einem monströsen Satz die Rede. Ein Satz, der unglaublich inhaltsreich ist. Und je mehr ich mich mit diesem Abschnitt beschäftigt habe, desto mehr habe ich diese Begeisterung von Paulus gespürt. Er kommt richtig in Fahrt und führt eine Segnung nach der anderen aus. Er ist begeistert darüber, was Gott für uns getan hat in Christus, wie der Heilige Geist an uns wirkt. Er ist fasziniert von diesem geheimnisvollen Werk Gottes an den Gläubigen. Man spricht hier auch von einem neutestamentlichen Psalm. Benedikt Peters hat es das Lied der Erlösung genannt, diese 12 Verse. Und der Schlüsselvers unseres Abschnittes ist der erste Vers, der Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Paulus steigt ein mit dem Ziel. Das Ziel, von dem wir hier lesen, ist der Lobpreis Gottes. Unser Abschnitt ist in 3 Teile geteilt, also bis zu Vers 14. Und jeder dieser 3 Teile wird nachher wieder abgeschlossen mit genau dieser Aufforderung. All das hat Gott getan, damit er gepriesen werde, dass seine Herrlichkeit hochgehalten werde. Der Grund, weshalb er gepriesen werden soll, ist die Fülle des geistlichen Segens. Oder wie es in der wörtlich übersetzt heißt, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Da ist keine Segnung, die Gott uns vorenthalten würde. Mit jeder geistlichen Segnung sind Christen, die glauben, gesegnet. Es ist Segen, der uns vom Vater gegeben ist. Er ist der Segnende. Es ist ein Segen, der uns durch den Heiligen Geist gegeben wird. Er ist die wirksame Person Gottes an uns. Durch ihn werden wir diesem Segen teilhaftig. Und Zugang zu diesem Segen haben wir nur durch Jesus Christus. Paulus betont das über die Maßen. In diesen 12 Versen nutzt er 11-mal die Wendung in Christus oder in ihm, durch ihn, durch Christus. Es ist Paulus wichtig zu betonen, nur aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus, wenn ein Mensch mit diesem Christus unterwegs ist, dann hat er Zugang zu diesem Erlösungswirken, das Gott, der Vater, vor aller Zeit geplant hat. Und das ist der Grund, warum wir diesen Text heute predigen, an Ostern. Heute geht es ja um das Erlösungswirken von Jesus. Karfreitag die Kreuzigung vorgestern und heute die Auferstehung. Die Vervollständigung des Erlösungswirkens von Jesus Christus. All das, was wir hier in diesen Versen lesen oder noch lesen werden, hat seinen Dreh- und Angelpunkt im Erlösungswirken von Jesus. Daran hat Gott es festgemacht. Christus ist das Zentrum. Das universelle Heilshandeln von Gott wird an Jesus Christus gebunden. Nur dadurch wird dieser Segen vermittelt, von dem Paulus in den folgenden Versen spricht. Was nun dieser Segen genau beinhaltet, wird nun ausgeführt in den kommenden 11 Versen. Und wir werden gar nicht die Gelegenheit haben, alles miteinander zu betrachten. Ich habe eine Auswahl getroffen von den 7 Punkten, 7 Segnungspunkte und möchte diese etwas näher beleuchten und ausführen. Es beginnt mit der ersten Segnung in Vers 4, die Auserwählung durch den Vater. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Wir Gläubigen wurden erwählt vor Erschaffung dieser Welt. Ich weiß nicht, ob euch das zu faszinieren vermag, aber bereits da hat Gott bestimmt, dass wir mal ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe, führen sollen. Vor Grundlegung der Welt wurden wir dazu auserwählt. Was bedeutet dieses Auserwähltsein? Welche Dimension hat das für dein Leben? Erstens, es macht dich unglaublich wertvoll. Dieser Schöpfergott, dieser allmächtige Pantokrator, der allherrschende, alles beherrschende Gott, hat vor Grundlegung der Welt gesagt, mit dir will ich Gemeinschaft haben. Du sollst zu mir gehören. Du sollst mal erfüllt werden von meiner Liebe. Du sollst mal in meiner Gegenwart sein. Das gibt uns Menschen Wert, dass dieser Gott gesagt hat, du bist mir wichtig. Zweitens lässt es unsere Verdienste außen vor. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern mögt an diesen Moment, damals vor der Erschaffung der Welt, als Gott dich erwählt hat. Du hast noch nichts geleistet zu diesem Zeitpunkt. Du hattest noch nichts vorzuweisen. Und Gott hat damals schon gesagt, mit dir will ich Gemeinschaft haben. Wir können nichts zu dieser Erwählung beitragen. Es ist aus Gnade, es ist aus freien Stücken, es ist die souveräne Entscheidung Gottes. Nicht, weil wir so toll gelebt haben, weil wir so viel zu bieten hätten, sondern einfach nur aus Gnade, weil Gott Freude daran hatte. Er hat uns aus freien Stücken erwählt. Drittens, die Erlösung durch Christus ist kein Notfallplan. Vor Grundlegung der Welt, bevor es den Sündenfall gibt, Gott wurde nicht überrascht. Er wusste, was geschehen wird. Er hat schon vor Grundlegung der Welt entschieden, die Christen zu erlösen durch das Heilswerk in Jesus Christus. Wir leben voll im Masterplan Gottes. Gott wurde nicht überrascht, sondern er wusste, was geschieht und hat uns erwählt. Und viertens, diese Erwählung für uns gläubige Menschen geschieht nicht unabhängig unserer Entscheidung für den Glauben. Diese Erwählung ist keine Vorherbestimmung, der wir Menschen einfach ausgeliefert sind, dass wir gar nichts dagegen unternehmen könnten, wenn wir das nicht wollten. Die Erwählung Gottes gilt grundsätzlich jedem Menschen. Im Timotheusbrief schreibt der Paulus, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass alle Menschen gerettet werden. Die Erwählung gilt letztendlich aber nur jenen, oder sie wird wirksam in jenen, die positiv darauf reagieren, die sagen, jawohl Jesus, du bist mein Gott, du bist für mich gestorben. Erwählung löscht nicht die Entscheidung oder die positive Reaktion des Einzelnen aus. Respektive sie kommt dort zur Wirklichkeit, wo Menschen auf diese Erwählung reagieren. Ganz ähnlich tönt es nachher auch in der zweiten Segnung, die Paulus ausführt. In Vers 5. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Wir sind vorherbestimmt, Gottes Kinder zu sein. Was das bedeutet, wird uns vielleicht bewusst, wenn wir uns vor Augen halten, wie die Bibel die Menschen bezeichnet, die noch nicht Söhne und Töchter sind. Die Bibel spricht davon, dass jeder Mensch Feind Gottes ist, von Geburt an. Und Gott sagt, oder Paulus sagt über Gott, er hat uns auserwählt, als wir noch Feinde waren, dass wir Söhne und Töchter sein sollen. Er hat seine Feinde dazu bestimmt, ihr sollt mal meine Söhne und Töchter sein. Gott adoptiert seine Feinde. Adoption im Römischen Reich wurde sehr oft genutzt und nicht nur dort, wo Menschen ihre Eltern verloren hatten, sondern dort, wo reiche Menschen keine Nachkommen hatten. Dann haben sie Leute aus ihrem Umfeld, Söhne und Töchter, adoptiert. Obwohl die noch eine Familie hatten, wurden diese adoptiert. Und das hatte zur Folge, dass diese Person, die adoptiert wurde, alle Rechte und Pflichten der neuen Familie bekommen hat. Und mit der alten Familie auch rechtlich nichts mehr zu tun hatte. Es war ein Sohn dieser neuen Familie. Und die alte Familie hatte keinen Anspruch mehr auf diese Person. Und genauso ist es, wenn Gott uns adoptiert. Wir sind Teil einer neuen Familie. Wir sind wirklich sein Sohn, wirklich seine Tochter. Gott hat nicht vor, uns eines Tages wieder von sich zu stoßen und zu sagen, war eine schöne Zeit, tschüss, schau nun selbst, wie du klarkommst. Er hat uns adoptiert, weil das langfristig sein soll. Wir sollen Teil seiner Familie in Ewigkeit sein. Und wenn wir nun fragen, aber warum macht Gott das? Was bewegt ihn dazu? Dann würde er antworten, weil es mir so gefällt. Weil ich es so wollte. Hier in Neuer Genfer Übersetzung kommt das nicht ganz so klar zum Ausdruck. Wenn wir es in der Elberfelder Bibel, die etwas wörtlicher übersetzt, lesen, steht nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es hat Gott schlichtweg gefallen, die Menschen zu seinen Söhnen und Töchtern zu machen. Er hatte Freude daran, dich als seinen Sohn, seine Tochter zu adoptieren. Eine dritte Segnung finden wir im Vers 7. Erlöst durch das Blut Jesu. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Erlösen bedeutet so viel wie jemanden gegen Zahlung eines Lösegeldes freikaufen. Jesus hat ein Lösegeld bezahlt. Im Römischen Reich wurden oft Sklaven gekauft und wieder verkauft. Wenn man einen Sklaven kaufen wollte oder freikaufen wollte, ihn freilassen wollte, musste man ein Lösegeld bezahlen, das der alte Besitzer bekommen hat. Und dadurch gab es einen Besitzerwechsel, einen Herrschaftswechsel. Dieses Lösegeld für unseren Loskauf ist das Blut von Jesus Christus. Und das tönt irgendwo mystisch und komisch, aber es ist eigentlich ganz einfach, die Bedeutung dahinter. In der Bibel lesen wir, die Bedeutung des Blutes ist, dass das Leben darin ist. Denn im Blut ist des Leibes Leben, lesen wir bei Mose. Das heißt so viel wie Jesus, wenn er sein Blut gezahlt hat, er hat mit seinem Leben bezahlt. Haben wir vorgestern daran gedacht. Jesus hat uns freigekauft, er hat das Lösegeld bezahlt, an meiner Stelle bezahlt, denn der Schuldbrief sagte, du musst bezahlen, dein Leben muss gegeben werden. Und nun hat Jesus den Preis bezahlt, er hat mit seinem Leben bezahlt, dass ich frei sein darf. Darum Lösegeld. Und so sind wir wieder bei Karfreitag und Ostern, diesem Dreh- und Angelpunkt des Erlösungswirken von Jesus Christus. Erlösung und Vergebung, was bedeutet das? Was hat das für eine Konsequenz? Wenn wir heute sagen, er ist wahrhaftig auferstanden, damit bestätigen wir, was Jesus verheißen hat. Wir sind frei von der Sklaverei der Sünde. Dieser Herrschaftswechsel, wir sind befreit von der Macht der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir sind erlöst. Wir sind frei von der Macht Satans. Wir brauchen ihm nicht mehr zu gehorchen. Wir sind erlöst. Wir sind frei vom Gesetz, was uns schuldig spricht. das Gesetz des Alten Testamentes, das unser Leben beurteilt und sagt, das hast du falsch gemacht, da kannst du Gott nicht genügen, da bist du ungerecht. Vergebung von unseren Verfehlungen steht hier. Uns ist vergeben. Wir sind erlöst von unserer Schuld. Wir sind in Gottes Augen gerecht gesprochen und zu Söhnen und Töchtern gemacht worden, nicht mehr Feinde Gottes. Das bedeutet es, erlöst zu sein. Eine vierte Segnung, das Geheimnis wurde enthüllt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war. Paulus spricht verschiedentlich über dieses Geheimnis. Manchmal ist es das Geheimnis Gottes, manchmal das Geheimnis Christi, dann wieder das Geheimnis des Evangeliums. Er meint immer dasselbe. Wir werden im Epheserbrief noch ein paar Mal auf dieses Geheimnis zu sprechen kommen. Mit diesem Geheimnis ist letztendlich der ganze Ratschluss Gottes für diese Welt gemeint. Wie er sich über uns Menschen erbarmen will und uns in diese Gemeinschaft, in diese Sohnschaft führen will. Und was zukünftig noch für uns bereit liegt. Was bedeutet es, dass uns dieses Geheimnis enthüllt ist? Wir wissen, um was es geht. Wir wissen auch, was da noch kommen wird. Wir dürfen es verstehen. Ich habe gemerkt oder ich habe mich beim Gedanken ertappt, für mich ist das völlig normal. Ich weiß das ja schon seit Jahren, aber das ist nicht die Normalität. Die Juden zur Zeit des Alten Testamentes hatten wenig Ahnung. Sie haben dieses Geheimnis noch nicht verstanden. Gott hat es erst durch Christus offenbart. Und zwar jenen, die gläubig sind, seinen Nachfolgern. Es ist ein unglaubliches Vorrecht zu wissen, wie die großen Fragen des Lebens beantwortet werden können. Die Frage des Woher kommen wir? Wieso sind wir? Wohin gehen wir? Dieses Geheimnis wurde uns offenbart und es gibt eine unglaubliche Ruhe, einen Frieden in unser Leben. Unterschätzen wir nicht, was es für eine Qualität hat, über dieses Geheimnis informiert zu sein. So wissen wir zum Beispiel um unsere Zukunft, wie sie Paulus hier in Vers 10 beschreibt, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Unter Jesus sollen diese beiden Reiche, die im Moment noch viel Gegensätzliches haben, zusammengeführt werden. Himmel und Erde werden einmal komplett unter der Herrschaft von Jesus stehen. Und wir werden Teil dieses Reiches sein. Und da wird nichts Böses mehr sein, nichts Negatives. Das ist so ein kleiner Vorgeschmack in diesem Vers, was dieses Geheimnis bedeutet. Und die Aussicht darauf, dass wir Teil davon sein werden. Dann im Vers 11, wir sind zu Miterben gemacht worden. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Das heißt, er ist der Alleinerbe Gottes. Und nun werden wir zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht durch das Erlösungswerk Jesus. Jesus trägt dazu bei, dass wir seine Geschwister werden. Er macht uns dadurch zu Miterben. Er sagt, wir werden rechtmäßige Teilhaber werden an diesem Erbe Gottes, das für ihn bestimmt ist. Alles, was er empfangen hat, wird er mit uns teilen. Wir haben bereits jetzt Anteil bekommen. Wir haben Anteil bekommen an seiner Gerechtigkeit. Wir haben Anteil bekommen an seinem Geist. Der Geist Gottes wird verschiedentlich auch Geist Jesu genannt. Wir haben Anteil bekommen an seiner Stellung als Sohn oder Tochter Gottes. Und wir werden noch Anteil bekommen daran, dass wir mit ihm herrschen werden, in Ewigkeit mit ihm an Gottes Seite leben werden. Wir dürfen uns bewusst sein, das, was wir auf dieser Welt erleben können, Vergebung, Rechtfertigung, Bewahrung, Wegleitung, das ist erst ein Vorgeschmack dessen, was noch kommen wird. Als Erben steht der größte Teil für uns noch aus. Wir werden es unter Punkt 7 dann noch genauer sehen. Wir wurden zu Miterben gemacht. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Für unser tägliches Leben als Christen in der jetzigen Welt ist der Heilige Geist, behaupte ich, die wichtigste und größte Segnung, die wir Christen erhalten können. Es ist schade, dass viele Christen so Berührungsängste mit dem Heiligen Geist haben. Ich hatte früher selbst Berührungsängste mit diesem Geist Gottes. Heute bin ich überzeugt, es ist die wichtigste Segnung, wenn wir mal Christ geworden sind, die Erlösung erlebt haben, die wichtigste Segnung, um als Christen leben zu können und zu dürfen. Der Heilige Geist hat eine unglaubliche Relevanz für unser Leben. Ohne ihn könnten wir kein erfülltes oder erfüllendes und zielorientiertes Christsein leben. Wäre gar nicht möglich. Nun, um das geht es Paulus an dieser Stelle eigentlich gar nicht. Er stellt einfach klar, in diesem Moment, als ihr gläubig geworden seid, habt ihr den Heiligen Geist erhalten, Punkt. Ihr müsst nichts mehr dazu beitragen. Ihr müsst nicht besonders um diesen Heiligen Geist noch bitten oder beten oder irgendwelche Werke vollführen. Er wurde euch gegeben, als ihr zum Glauben gekommen seid, Punkt. Diese Verheißung, diesen Zuspruch hat jeder Mensch, der zum Glauben gekommen ist. Und was tut nun dieser Heilige Geist? Paulus betont hier in diesen Versen 13 bis 14 gar nicht das spezifische Wirken des Heiligen Geistes, darauf kommen wir später im Brief noch zu sprechen, sondern zwei grundlegende Punkte hebt er hervor. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Wir wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wer von euch hat schon mal einen Brief versiegelt? Ja, das macht man mehrheitlich nur noch, wenn man einen Liebesbrief schreibt heute, um dem Schatz etwas Schönes zu geben. Aber das hatte eine wichtige Bedeutung früher, wenn ein Brief versiegelt wurde. Ein versiegelter Brief ist mit dem Besitz markiert oder es ist als Eigentum markiert. In unserem Fall, dieser Mensch ist versiegelt von Gott. Er ist Eigentum Gottes. Da hat niemand anderes Anrecht darauf. Wir sind ausgesondert und gekennzeichnet. Und die Folge dieses Gekennzeichnetseins ist, dass wir unter seinem Schutz stehen. Niemand hat dieses Siegel zu brechen, außer Gott selbst. Er ist befugt, komisch gesprochen im Bilde, uns zu öffnen. Wir sind ihm, wir gehören ihm. Ein Siegel schützt etwas. Der Heilige Geist ist unser Siegel, das uns schützt. Wir stehen unter Gottes Schutz. Unser Leben aus Gott ist unantastbar. Was für ein Vorrecht. Und ein zweites im Vers 14, der Heilige Geist ist nur unsere Anzahlung. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes, Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Der Heilige Geist gilt nur als Anzahlung. Ich habe vorher betont, wie wichtig das der Heilige Geist ist für unser Leben als Christen. Und gleichzeitig ist er nur die Anzahlung. Da ist noch viel, viel mehr vorhanden. Da wird mal noch viel, viel mehr kommen. Er ist die Garantie dafür, für die komplette Erlösung. Jetzt haben wir vorher gehört, unter Punkt 4 war es, glaube ich, oder Punkt 3, wir sind erlöst in Christus durch sein Blut. Und gleichzeitig spricht die Bibel davon, die vollständige Erlösung steht noch aus. Da wird noch viel, viel mehr kommen. Epheser 3,8 wird von diesen unausforschlichen Reichtümern sprechen, die noch auf uns warten. Könnt ihr euch einen unausforschlichen Reichtum vorstellen? Ich stelle mir den Goldschatz in Smaugs Einöde vor, im Schicksal, nein, nicht der Schicksalsberg, der andere. Wer Herr der Ringe und Hobbit gesehen hat, weiß, was ich meine. Das ein unermesslicher Schatz und der ist noch viel größer da. Unausforschlich. Und diesen Schatz, diesen Reichtum werden wir mal bekommen. Der Heilige Geist ist erst die Anzahlung, es ist erst der erste Teil. Was wir hier erleben, ist bei weitem nicht alles. Manchmal müssen wir uns Christen das in Erinnerung rufen. Manchmal geraten wir auf die Schiene, dass wir zu sehr betonen, was uns schon alles geschenkt ist, auch in unbiblischer Art und Weise. Ich entdecke in den letzten Jahren eine ganz starke Strömung, die uns sagen will, wir haben schon jetzt hier in dieser Welt all diese himmlischen Segnungen. Wir werden als Christen nicht mehr krank, werden stets geheilt, wir haben unausmesslichen Reichtum, Wohlstand. Alle Folgen des Sündenfalls sind negiert. Ich habe mal jemanden sagen hören, eine Frau, die richtig glaubt, wird bei der Geburt keine Schmerzen mehr haben. Denn Gott hat die Folgen des Sündenfalls umgekehrt, als wir gläubig wurden. Das stimmt einfach nicht. Wir leben immer noch in einer Welt, die unter dem Sündenfall steht. Wir haben erstens keine Verheißung in der Bibel, die das uns so sagen würde, dass wir schon jetzt an diesem unausforschlichen Reichtum Anteil hätten. Und zweitens sehen wir, dass die vollständige Erlösung noch aussteht, dass diese noch kommen wird. Zum Beispiel hier oder im Galaterbrief kann man das auch nachlesen. Aber der Heilige Geist ist die Anzahlung darauf hin, die Gewissheit, da wird noch mehr kommen. Unermesslich mehr wird da noch sein. Das ist ein Blick auf diese 7 geistlichen Segnungen Gottes, die wir haben dürfen. Wir könnten sie beliebig vertiefen. Wir haben längst nicht alles betrachtet, was man dazu sagen könnte. Ihr habt die Möglichkeit, das für euch alleine zu tun oder in Hauskreisen. Wir werden zu jeder Predigt so einen Predigt-Vertiefungsflyer zur Verfügung stellen. Der liegt ebenfalls schon ausgedruckt auf der Infobar auf. Könnt ihr einen mitnehmen. Oder wenn ihr auf unserer Webseite die Predigt anhören wollt oder einfach aufruft, ist dort dieser Predigtflyer auch mit verlinkt. Den könnt ihr schon jetzt runterladen. Die Predigt wird erst Dienstag voraussichtlich aufgeschaltet werden. Und wenn jemand sagt, ja, ich hätte gerne das Skript, kann man auch das Skript der Predigt haben, um nochmals nachzulesen, selbstverständlich, könnt mir einfach eine Mail schreiben, WhatsApp, dann lasse ich euch das gerne zukommen. Ich möchte zum Schluss der Predigt nochmals die Frage stellen, warum tut Gott das? Warum diese überreichen Segnungen für unser Leben? Er tat es aus freien Stücken. Er tat es, weil er Freude daran hatte und noch Freude daran hat. Aber was ist das Ziel dahinter? Und die Antwort ist relativ einfach und ist uns schon ganz zu Beginn begegnet in Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Fokus von Beginn weg. Und es ist der Fokus, der uns durch die ganze Bibel begegnet. Gott will für seine Taten angebetet werden, weil er anbetungswürdig ist, weil er Gott ist. Und spannend ist, dass jeder dieser 3 Teile in unserem Abschnitt mit diesem Aufruf endet. Als wollte uns Paulus das jedes Mal wieder in Erinnerung rufen. Vers 6, und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen. Vers 12, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Vers 14, und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Das ist das Ziel, das ist der Fokus dieser Segnungen. Wir profitieren unglaublich, ungemein. Das Ziel ist, dass wir das in Dank Gott gegenüber zurückgeben, ihn anbeten und preisen. Und das wollen wir tun zum Abschluss dieses Gottesdienstes. Nochmals einsteigen in 3 weitere Lieder und Gott anbeten. Lasst uns aufstehen dazu, diejenigen, die mögen und können. Und ich werde noch beten mit uns und dann steigen wir ein in diesen abschließenden Lobpreis. Vater im Himmel, wir danken dir für die wunderbaren Segnungen, die du uns gegeben hast. Und ich habe mich selber ertappt gefühlt, als ich in die Predigt angefangen habe einsteigen, dass vieles von dem mich gar nicht wirklich begeistert hat. Das war so normal gewesen. Und es ist ganz neu etwas gewachsen in dieser Woche, in dem Verstehen und Erkennen, was für ein Vorrecht das es ist, was für eine Segnung das es ist, die wir von dir bekommen haben. Mach uns das ganz neu gross. Und wir wollen das umkehren in einen Lobpreis für dich. Wir wollen dir die Ehre geben, wir wollen dich anbeten. Du bist Herr, du bist König. Jesus, du bist unser Erlöser. Und du bist der, der unser König und unser Herr sein darf. Amen.